Was für ein Zettel?
Deinem Fuß.
Ach, mein Fußzettel.
Das ist so ein Fußzettel. Ich habe keinen Fußzettel. Was ist denn ein Fußzettel überhaupt? Ich kenne einen Laufzettel, aber Fußzettel habe ich nicht gehört.
Ja, also wenn man in Engelsbach...
Ja, es ist gefährlich, da durch den Wald zu gehen. Hat es auch ein paar Mal gesagt, Engelsbach.
Ja, wenn man im Wald da spazieren geht und ist in der Nähe vom Lauftreff, der ja in der Einflugschneise des Flugplatzes liegt, und es fällt einem so eine Cessna aufs Hirn, da kann man schon mal die Engel singen hören.
Das muss uns ziemlich nah da gewesen sein, wo im letzten Jahr schon wieder ein.
Ja, ja, es ist genau die Einflugschneise. Ich sag's, genau die Einflugschneise. Ja. Also es ist
ein bisschen flach geflogen.
Wir gehen heute Mittag mal gucken.
Ja. Oh, es ist halt einfach
der Lauftreff.
Ja, man läuft. Und was man sonst noch für Ausreden
und
hat.
Man trifft sich da.
Man trifft sich da zum spektakulären Unfall gucken. Ja, nee,
gar nicht, aber es war, weiß ich nicht, mit dem Nebel, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Also es waren wahnsinnige Nebel. Ja, es waren so Nebelbänke, aber.
Ja, vor allem das Problem war eher, dass die sich nach oben, also sehr tief hängende Wolken waren. Und also hier hast du in Frankfurt hast du, ja, so schätzungsweise nach 150 Metern. Nichts mehr gesehen.
Also ich weiß, ja, in Offenbach darf ich berichten, war es ebenso. Ja. Da, aber es, ich denke, das ist die Main-Nähe vielleicht auch, ich weiß es nicht.
In Engelsbach haben wir Karma.
Ja, ich weiß, warum es hier so ist, ist da vielleicht.
Aber in Engelsbach.
Meine Güte.
Ja, deshalb sagst du ja, dort war es nicht so neblig und hier war es sehr neblig und das war jetzt die Erklärung dafür.
Ja, eigentlich war das völlig nachvollziehbar, was der gute Mann da drüben
von sich. Es waren vereinzelte Nebelbänke. Ja, vor 2009 war der letzte Absturz. Da kam ja dann so 9, glaube ich. Also ja, 10 war die Tante mit ihrem Hubschrauber, glaube ich, da bei ihrem.
Ich meine, ich hätte gestern so eine Auflistung gehört, es wäre 2010 gewesen.
Ich meine aber auch.
Also es sind verschiedene Abstürze immer
mal
wieder
mit
unterschiedlich starken Folgen. Aber dieses andere Flugzeug, wo da die drei Leute umgekommen sind, das war 2009, bin ich eigentlich ziemlich sicher.
Aber ich meine, hast du und da hinten in der Ecke, kannst du nicht von deiner Wohnung aus
gucke? Nee, so weit nicht.
Da wird man sich doch dafür glatt extra ein Fernrohr anschaffen und immer die Einflugschneise richten.
Aber bei dem Absturz 2009 kam ja im Nachhinein dann raus, dass der Pilot wohl unter Alkoholeinfluss stand, was irgendwie aber nicht mehr so durch die
kriegt Medien. Man da auch Punkte?
Das ging. Der nicht mehr, glaube ich.
Na gut, der jetzt nicht mehr, aber so grundsätzlich. Ja, hey, sie haben rechts überholt, es gibt jetzt 2 Punkte. Und sie haben unten überholt, man darf Flugzeuge nur oben überholen. Ne? Was ich nicht verstehe, sie haben wohl noch gar nicht alle Leute gefunden. Die da
doch, jetzt haben. Schon.
Ah, jetzt mittlerweile doch.
Ja, aber das Problem ist, die Häufchen, die da noch übrig sind,
wenn du 3 Stunden gebrannt hast, ist das schwierig.
Da brauchst du erstmal ein bisschen auch.
Also sie waren schon alle in der Maschine drin dann auch.
Ja, ich glaube schon. Also jetzt müssen sie erstmal irgendwie DNA proben und überhaupt eindeutig, also sie wissen noch gar nicht hundertprozentig, wer jetzt genau wohl drin war.
Als regionaler Flugplatz muss Egelsbach nach eigenen Angaben keine Passagierlisten führen. An dem Flughafen gibt es außerdem keine zeitraubenden Sicherheitskontrollen. Deshalb ist es vor allem für Geschäftsreisen interessant. Vielleicht ist es in die Luft geflogen, die dadurch oftmals viel schneller zu ihrem Ziel kommen als über benachbarten Frankfurter Flughafen.
Und wie ist das dann, glaube ich, mit Visumskontrollen oder sowas?
Keine Ahnung, pro Jahr landen und starten 80.000 Maschinen.
Gibt es ja keine Visumskontrollen, oder?
Glaube ich auch nicht.
Ja, aber ich meine, die können doch aus.
Also das waren jetzt österreichische.
Wo auch immer herkommen. Amis zum Beispiel. Fliegt überhaupt mit deinem Privatflugzeug in die USA. Ja, da steht aber
leider
nicht
drin, wann der Unfall war.
Wie, wann der andere war?
Ja, in dem Artikel.
Also einer war ganz sicher 2009, glaubst du mir. Aber wie gesagt, das ist mal letztes Jahr, glaube ich, was mit einem Hubschrauber. Oder war das vorletztes Jahr schon passiert?
Absturz.
Es passiert immer mal wieder was.
Mein Gott, ein bisschen Schwund ist immer. Die sollen sich nicht so anstellen.
Ich bin noch weit genug weg. Also ich habe da nicht.
Ach so,
ich muss nur immer morgens gucken, dass nicht wieder was gesperrt ist. Dann muss ich halt andersrum fahren. Aber geht schon.
Keine 50 Meter entfernt, du hast recht, war am 1. Dezember 2009, das war knapp.
2009, also.
Drei Geschäftsleute beim Abschluss eines zweimotorigen Kleinflugzeugs ums Leben gekommen. Damals wurde ein Pilotenfehler im Nebel als Unglückssache vermutet.
Tja, war umnebelt wegen
es gab
Alkohol. Örtlich
starke Nebelfälle, Bänke. Um 18 Uhr betrug die Sichtweite 8 Kilometer. Erst gegen 22 Uhr sank sie bei starken Bodennebel auf 400 Meter.
Aber auch das jetzt bei der
sank sie aufgrund der Dunkelheit auf 2 Meter.
Zu dieser Zeit war das Wrack aber bereits ausgebrannt. Ja gut, klar, das war die
Sichtweite. Aber doch nicht das, aber nicht das jetzt,
doch.
Oder?
Ja.
Ach, das hat doch gestern Morgen noch gekokelt.
Ja, dass es ausgebrannt ist, ne, ist auch wurscht.
Ja, ja. Tja, haben sich die die Jafra-Leute darüber gefreut oder nicht?
Ich weiß nicht, also offensichtlich scheint das ja doch eine Konkurrenz zu sein, aber 78.000 Flugbewegungen, das schafft ja Frankfurt in einem Monat.
Ich weiß gar nicht, wie viele Leute, gestern war doch diese Gegenveranstaltung, ne?
Jafra. Die haben glaube ich ein Zehntel ihrer Belegschaft. Da,
oder? 3.000 oder?
Nee, also angeblich laut irgendeinem Zeitungsbericht waren sogar 8.000.
Ja, das war ja am Donnerstag, aber gestern war, sage ich, die Gegenveranstaltung, die muss doch gestern gewesen sein.
Die war übrigens offensichtlich nicht dazu geplant, sondern die war schon vorher geplant wohl. Ich weiß es nicht. Also ich frage mich halt, die haben die ganz
also
gut
jedenfalls
geschafft.
War sie sicher nicht so gesponsert. Also die Leute, die dahin gegangen sind, haben sich wahrscheinlich in der Regel ihr Bahnticket selber bezahlt und nicht von irgendwelchen Arbeitgebern. Also von daher finde ich das alles schon, ich weiß nicht. Also ich finde es schwierige Diskussion, keine Frage. Aber weiß nicht, wenn so ein Vorstandsvorsitzender hingehen würde und wird jemanden windelweich schlagen, Körperverletzung, dann wird jeder sagen, das geht nicht. Und um den Umweg, Fluglärm und Dings, wo du die Leute genauso krank machst oder was, da wird das irgendwie toleriert und wird mit allen möglichen. Also finde ich schon komisch. Ja, eigentlich, also im Endeffekt ist mir es als Betroffener, wenn ich krank wäre bin halt wirklich geschlagen, was denn das Wort davon, ist mir das völlig egal eigentlich, warum, wieso, weshalb, weswegen, das ist das, was bei mir unten ankommt. Ja. Und dann finde ich das eigentlich ein bisschen komisch. Ja. Nachvollziehbar, keine Frage, ja, aber schon schwierig, oder?
Ja, ich wohne jetzt in Sachsenhausen, ich habe jetzt
das laut
keine
genug.
Merkbare Unterschiede feststellen können.
Also eigentlich.
Es ist nachts, hörst du viel deutlicher, wenn du im Sommer das Fenster aufhast, wenn irgendwo am Südbahnhof ein Zug mal ein bisschen laut bremst. Naja, ja, gut, im Ernst.
Echt? Ja, das ist schon in manchen Ecken schon extrem. Also meine Mutter wohnt auch in Sachsenhausen, die wohnt am Fuße des Sachsenhauser Berges,
ja, da ungefähr,
wo die Luisa ist. Und da sind sie sehr,
die haben ja auch echt Probleme da oben jetzt. Wohnungen zu vermieten, glaube ich, in Sachsenhauser Berg. Ja, schön, war übrigens die Woche ein Artikel in der Rundschau, da hat einer so einen riesen Eisklotz wieder gefunden, irgendwo oben am Sachsenhauser Berg im Garten, wo keiner, und es will keiner wieder gewesen sein. Und ja, es ist vielleicht aus dem Klo rausgefallen von irgendeinem Flieger, aber dann hätte es wohl blau sein sollen. Ja, und dann haben die irgendwie die Fraport-Leute und dann erstmal angerufen, ja, sie soll das doch mal in die Tiefkühltruhe und mal Dings. Und hab ich auch gedacht. Und,
ja, das kannst du ja vorher in den Müllsack tun.
Naja.
Wieso blau hat er einen Schlumpf ins
ja,
Klo?
Was soll das gewesen sein? Ja, angeblich Flüssigkeit.
Also der Verdacht ist natürlich immer bei solchen Geschichten erstmal, dass da aus irgendeiner Toilettenanlage aus dem Flugzeug was runterkommt, aber es kann schon auch mal, denken.
Kann man denn da Eisklotze raus?
Ja, weil es so kalt wird in der Höhe.
Ja, die sind doch gar nicht mehr in der Höhe, die sind noch viel tiefer.
Ja, eben.
Tja. Also. Aber sie waren kurz vorher, so schnell wird das nicht geschmolzen sein. Naja, so ein Anflug, der dauert ja eine Viertelstunde ungefähr. Also. Ja, aber so ein Eisklotz in der Viertelstunde...
Ich
wüsste nicht, wo solche Eisplätze entstehen und vor allem wüsste ich nicht, wo es Öffnungen gibt, wo so ein Eisplatz rausfallen
kann.
Das
wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im Flug irgendwelche Abwässer ablassen.
Ich kann es, also im normalen Fall würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen. Ja. Also Blaufärbung.
Wenn sie im Landeanflug dann immer so Toilettending aufmachen würden.
Chemikalien.
So viel früher in Zügen, ja.
Gottes Willen, da möchtest du echt dann nicht wohnen.
Guck doch mal, Rundschau war es, glaube ich, meine ich. Eisklotz Rundschau Sachsenhäuser
Platz
Rundschau. Du willst natürlich gleich wieder die wissenschaftlichen Grundlagen erforschen, mein Gott.
Also ja, okay, also dann was
ja, man muss ja auch nicht alles glauben, was man hört, oder?
Nein, ich habe es ja gelesen.
Klumpen.
Also genauso schlimm, ja, ich weiß. Das ist ja schon
Sachsenhausen. Schon schwierig.
Ja, hat eigentlich irgendjemand was gemerkt von der Umstellung, Google, von der Egalisierung.
Eisbrocken
der,
gibt
da
Rätsel
ist das
auf.
Doch. Das ist das Bild, was ich sage, genau.
Ja, das ist bestimmt nicht aus dem Klo, das ist viel zu klar. Das ist absolut transparent.
Ja, vielleicht hat da einer aus seinem Gartenteil.
In Sachsenhausen liegt ein großer Eisbrocken im Garten. Naja, der liegt da, der ist bestimmt nicht runtergefallen.
Oh. Ja, wenn der runtergefallen wäre aus einer bestimmten Höhe.
Hätte es auch vielleicht einen Krater gegeben, wäre der vielleicht kaputt gegangen. Also sag mal, Leute,
vielleicht das geht immer noch schön, Party-People. Vielleicht haben sie mit dem Seil abgeleitet. Da hat einer einen abgeseilt.
Na gut, wann war denn das? Vielleicht war das auch einfach als Störfeuer für die Aktion am Donnerstag auf dem Römerberg gedacht.
Er ist wohl einfach vom Himmel gefallen.
Oder die werden auch vom Eismann.
Ja gut, aber wenn mir so hier so ein Ding auf... Aber das kann, du hast schon recht, müsst ja, wenn der Boden gefroren ist, dann hast du keinen Einstoßlauf.
Ja, aber dann wäre das Eis vielleicht zerbrochen. Hallo, guten Morgen.
Hat jemand hingerollt?
Wo ist denn da? Ich sehe da wieder einen Krater noch irgendwie. Das ist doch fake, ist es doch.
Das sieht aus, als wäre er aus dem Teich, aus dem Gartenteich hingerollt.
Also bitte. Ja.
Aber die Rundschau ist doch nicht irgend so ein Revolverblatt, oder? Also ich meine, irgendwie.
Die haben ja die Geschichte ja auch nicht erfunden. Ich meine, die haben ja wirklich jemanden interviewt und haben das mal
halt treu wiedergegeben. Wenn der aus der Flugzeugtoilette wäre, hallo, durchsichtig und der müsste ja wenigstens ein paar Partikel enthalten, die man da entsorgt. Also Entschuldigung.
Nein, es ist ja wegen der fehlenden blauen Färbung, geht man ja nicht davon aus, dass er aus dem Klobestand stammt, sondern von irgendwelchen Tragflächen oder vielleicht. Es ist mir auch wurscht, eigentlich.
Von irgendwelchen Tragflächen.
Eigentlich interessieren mich Flugzeuge null, muss ich sagen. Solange sie ja fortbleibe aus meinem persönlichen Lebensumfeld, ist mir das eigentlich.
Du fliegst auch nicht.
Selten. Also ich glaube in der Dekade, wenn ich sage,
aus religiösen Gründen jetzt oder aus.
Aus religiösen, ja. Wenn ich es mal über meine Lebenszeit. Ja, schön, es sind auch schöne Kommentare unten.
Nein, hier, die haben es untersucht, das Eis. Nee. Also die Einflugschleuse liegt einen Kilometer entfernt, also das ist schon mal sehr schwierig. Nach den äußeren Umständen kann es kein Flugzeug gewesen sein. Das hätten Laboruntersuchungen auch bei den Brocken von Flörsheim und Hochheim festgestellt. Sie waren schlicht vom Dach gefallen.
Ja, gut, aber Flörsheim ist jetzt nicht Sachsenhauser Berg.
Ins Labor kommt nun auch der neue Brocken.
Naja, vom Flugzeugdach.
Ja.
Vielleicht haben sie im Flugzeug Eisweitwurf gemacht oder sowas.
Naja. Schon sehr.
Aber ich würde auch erstmal stutzig werden, wenn so ein Ding bei mir im Garten rumläge, ja.
Ja, ich würde mir schon überlegen.
Wer war das?
Ja, aber es stimmt schon. Das müsste natürlich aus der Höhe müsste es irgendwie schon. Ja, es müsste sich schon verändert haben von der Form so ein bisschen beim also Aufschlag.
Der eine sagt, dieser Eisbrocken ist nicht von einem Flugzeug, genauso wie die in Hochheim und Flörsheim nachweislich vom Dach kommen. Von einem Flugzeug kann nur Eis herabfallen, das sich am undichten Füllstutzen der Bordtoilette gebildet hat.
Das ist also natürlich ein Fraport. Man muss mal die IP gucken, wo der herkommt.
Irgendwie oh ja, die jetzt aber hier.
Vielleicht war dieser Eisklumpen ja vorher ein Durchmesser von 3 Metern. Und ist beim Aufschlag tatsächlich zerbrochen.
Ja, hätten ja, aber sieht aber ziemlich sein, kugelig aus.
In manchen sind in die Weite.
Ja, haben sie eine Atmosphäre diffundiert.
Oder ja. Die sind so klein, dass sie bei dem warmen Wetter schon geschmolzen sind. Nur der noch nicht.
Interessant ist hier, in meinem Garten liegen mehrere große Eisbrocken. Die habe ich aus meinem Gartendeich geholt. Ja. Selbst die milderen Temperaturen der letzten Tage haben noch nicht für ein komplettes Abtauen gereicht.
Auch spannend, ja. Man kann sich natürlich wirklich stundenlang also, über einen Eimer Wasser unterhalten.
Was ganz wichtig ist, wenn man das jetzt mal ohne Sachsenhausen googelt, dann stellt man fest, dass es dieses Phänomen relativ häufig gibt, dass solche Eisbrocken vom Himmel fallen.
Einfach so. Und haben nichts mit dem Flieger zu tun.
Und es ist bisher sehr schwierig, das nachzuweisen. Und jetzt hat ein Geoforscher, wenn es euch interessiert, vom Zentrum für Astrobiologie in Madrid, hat seit 2002 weltweit 76 Aufschläge von sogenannten Megakryometeoren, also großen eisigen Himmelskörpern, dokumentiert. Auch aus den Jahrzehnten davor sind ihm Dutzende bekannt. Doch die Herkunft der meisten Eisbrocken bleibt unklar. So sind auch welche in Würzburg beispielsweise gefunden worden. Was weiß ich, wenn du das mal googelst. Ja. Also dann stellst du einfach fest, das gibt's. Und zwar ist halt keiner warum. Ja. Aber ich meine, es ist natürlich dann klar, die Fraport steckt dahinter. Logo. Ich meine, es sind immer so diese, ich weiß nicht, so diese Zuschreibung. Ich finde das irgendwie verkehrt. Wenn man nichts weiß, sollte man da auch nicht.
Der Name ist Fraport halt, ne? Überhaupt gefallen im Artikel? Doch, da oben. Ja, ja. Der Fraport ist das Eis nicht blau genug. Ist auch schön, ja.
Egal.
Also die nehmen tatsächlich an, dass das ein Effekt ist, der irgendwie in der Atmosphäre entsteht.
Ja, wobei der Wetterdienst sagt, das gäbe es aber nicht. Der deutsche Wetterdienst erklärt unterdessen auch eine natürliche Ursache für ausgeschlossen. Brocken mit mehr als 10 Zentimetern, die schon Dächer durchschlagen können, habe es noch nicht gegeben, sagt Meteorologe Gerhard Lux. Da kann man mal sehen, also wenn es andere Leute gibt, die 78 schon gefunden haben.
Das ist der Gerhard Lustig.
Lux hat noch eine Idee. Vielleicht ist einfach jemand vorbeigefahren und hat einen Eisbrocken aus seiner Kühltasche in den Garten geworfen.
Gute Idee.
Der Garten von Frau D. daran hakt dann auch diese Variante. Liegt allerdings gar nicht an der Straße. So ein Pech aber auch. Vielleicht ist er in den Garten gegangen, hat es hingelegt. Da hat sich ein Scherz erlaubt. Wie die Kornkreise auch. Also ich weiß nicht.
Oder es waren irgendwelche Eichhörnchen.
Die haben also zumindest da sind auch teilweise ja Leute, also die hat das Dächer durchschlagen. Ja, also die Leute haben das wirklich gemerkt. Die sind aufgewacht und dann haben die halt hinterher nachgerechnet, wenn da Flugzeuge waren, kann das Flugzeug gewesen sein, weil du weißt ja, wann die Flugzeuge da waren, kannst du ja alles berechnen, aber das scheint nicht so zu sein.
Unter was im Stichwort hast du da eigentlich gesucht?
Ich habe einfach mal eingegeben als
www.fraport.de
und
Eiswürfel.
Nee, Eisklotz und Flugzeug.
Ah, okay.
Auf jeden Fall sinken die Mietpreise am Sachsenhäuser Berg, was ja, sehr, eigentlich sehr positiv ist, weil es heißt doch immer, es gibt zu wenig bezahlbaren
Wohnraum in unserer Innenstadt. Sinken die Flugzeuge, sinken die Mietpreise. Ne?
Also Würzburg, Hettstedt, Lerchenberg, was weiß ich wohl gerade.
Ja, was mich ja wundert, ist, da wohnen ja Leute, die durchaus Geld und möglicherweise auch Einfluss haben.
Nicht genug Einfluss, würde ich mal sagen, ja, oder?
Der Fraport-Chef wohnt offensichtlich nicht dort.
Ja. Tja. Wer ist denn das überhaupt?
Bender war es mal. Bender war es, glaube ich, mal. Ich glaube, er ist nicht mehr. Keine Ahnung.
Aber ich meine, wenn ihr Fraport-Chef wärt, dann würdet ihr es auch irgendwie machen, oder? Ich meine, sind wir doch mal ganz ehrlich. Weißt du,
das würde ich nach Fuller ziehen oder so. Irgendwie weit weg. Ja, aber es sind ja auch in Mainz sind ja welche betroffen.
Ich meine, es hat ja ein langes Verfahren auch gegeben, da sind ja auch die Bürger beteiligt
worden. Ja, wie in Sachsen
auch. Ich meine, das kannst du dir schon schön reden, oder? Und ich meine, das ist halt die Eigenschaft von uns Menschen, dass wenn wir halt so in einer Position sind, dass wir uns dann halt schon irgendwie eine Rechtfertigung zurechtlegen, egal was wir machen. Ich meine, das ist menschlich, ja.
Klar, dann lasse ich auch schon mal die Staatsanwaltschaft ins Haus, wenn ich vorher schön aufgeräumt habe, oder?
Ja.
Habe ich auch kein Problem mit. Ja.
Stimmt, ja.
Aber hoffentlich hat er immer schön CSI geguckt und hat seine Festplatte vorher richtig sauber gemacht. Wenn sie wirklich den Laptop mitgenommen haben, die finden alles.
Ja.
Wobei, die gehen auch zum Provider und gucken mal, was da so alles noch rumfliegt vielleicht. Und ja, ja. Tja, man sollte den Ehrensold umbenennen.
Ja, ja, Unehrensold.
Irgendwie.
Und zwar wie?
Wobei.
Ich eine Ausschreibung machen. Wie nennen wir das jetzt?
Weiß ich nicht. Aber es haben sich ja erstaunlich wenige eigentlich auch von, selbst von SPD und Grünen, dann noch irgendwie wirklich dagegen gewehrt. Ne?
Naja, die könnten ja selber mal in die.
Der Einzige, der ja im Vorfeld schon vor 2 oder 3 Wochen, oder war da noch nicht zurück, weiß nicht, der Scheel da, der gesagt hat, ah, wenn er ein Kerl wäre, soll der drauf sein. Toll, ja, wenn ich schon 30 Jahre wohne, jedes Jahr 200.000 Euro kassiere, dann kann ich natürlich auch eine große
Klappe länger, haben, ich glaube, ja. Der war damals unter. Brand Schmidt, so war der, das sind fast 40 Jahre her. Ja, 40 Jahren kriegt er jedes Jahr 200.000 Euro.
Ja, ja, früher Mark, jetzt auch. Ja. Das ist schon. Tja, Schmeißensgeld, ja. Schweigegeld,
da man weiß es nicht. Schon Bundespräsident zu werden.
Mhm. Ja, also aber schön war doch die Woche,
dass. Man könnte ja eine Regel einführen, dass wenn die Leute zurücktreten oder so, dass sie dann nicht, dass sie das nicht kriegen, dass sie sich 4 Jahre
machen. Dann wären wir denen ja gar nicht losgeworden, ey, wenn man es nur kriegt, wenn man nicht zurücktritt.
Ach, naja, doch, der wäre schon.
Das funktioniert nicht.
Ja, das ist halt ab. Ich weiß auch nicht, was das soll.
Aber ich meine, sie müssen ja die Regeln
ändern.
Ich
meine,
es ist jetzt natürlich auch billig, irgendwie zu sagen, ja, ich meine, wie billig ist das denn, ja, sich als Politiker hinzustellen, zu sagen, ja, der soll auf seinen Ehrensold verzichten. Ich meine, da gibt es halt gesetzliche Regelungen, die sind halt so, wie sie sind, ja.
Und dann musst du das Geld nehmen, ob du willst oder nicht.
Nein, das ist ja eine andere Frage, aber ich meine, sich hinzustellen, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist immer die einfachste Form der Kritik irgendwie, ja. Und wenn man das anders haben will, muss man es ändern. Dann muss man die gesetzliche Regelung ändern.
Ja. Wollte der Wolf ja auch noch vor 2 Jahren.
Weil ich meine, es kann ja auch sein, dass der Wolf noch sagt, er verzichtet. Ja, ist ja alles noch drin. Ich meine, die Diskussion wird ja geführt. Aber der Grundsatz ist doch eigentlich, dass diese Regelung irgendwie scheiße ist. Weil sie, egal was deine Leistung eigentlich ist, dir diesen Ehrensold zusichert. Und das finde ich
scheiß Demokratie.
Ein bisschen schwierig. Hat nichts mit der Demokratie zu tun.
Das ist. Klar, ist natürlich nicht an irgendeine Erfolgskontrolle oder es gibt halt keine, wie sagt man, keine Zielvereinbarung in dem Sinne, wo man muss, das war wohl nichts. Ja, das,
hätte man nicht erstmal abmahnen können und nach der zweiten Abmahnung fristlos kündigen, wäre doch auch eine Möglichkeit, oder?
Sowas,
ja. Der ist ja unabhängig, das ist ja die Krux, wenn du einen falschen Mann ins Amt hebst, dann ist wie mit so einem Diktator, ja, der ist dann halt auch.
Den ist man dann halt los erstmal. Hat man erstmal am Kreuz, ja.
Es werden ja auch noch Wetten angenommen, wie auf wen Zipel-Zeitung jetzt abgesehen hat. Irgendwie. Mhm. Also die Woche gab es ja eine Fotoserie von über den Herrn Schäuble, wo sie gemeinerweise da mit so einem Riesenrohr,
das er so Doku gespielt hat
während der Griechenland-Abstimmung.
Ja.
Ist das verwerflich?
Oder so Doku zu spielen während der Griechenland-Debatte?
Als Bundesfinanzminister?
Ja, ist es eigentlich nicht, oder?
Also weiß ja nicht, der ist bei der Arbeit da, der kriegt auch Geld dafür.
Ja.
Also ich finde es schon irgendwie.
Es gibt zumindest Abzug in der BNO.
Aber hallo.
Also ich wundere mich halt, dass so Apps auf offensichtlich dienstlichen Geräten überhaupt installiert sind. Also ich würde jetzt eigentlich davon ausgehen, dass die so, also so habe ich es auch mal gelesen, dass die Einführung von den iPads als Zugang, das ging einfach darum, damit die nicht immer mit denen schwere Mappen mit Papier durch die Gegend da und mit
Wägelchen hinterher. Zeig mir doch mal den, der ein Business-Phone hat oder der ein Business-iPad hat und der keine Apps drauf hat. Also das ist doch lächerlich.
Ja, aber für diese Nutzung im Bundestag oder wo sie da hätte ich gesagt eigentlich, da sind nur PDFs drauf und fertig, mehr gibt's nicht. Ja.
Das ist aber auch sehr frugal hier.
Warum? Die sollen doch was arbeiten und nicht
Andererseits Sudoku spielen, oder? Der Schäuble, ich meine, der hat wahrscheinlich jede Debatte im Bundestag, die über irgendein Thema geführt wurde, schon 100 Mal und jedes Argument alles schon 1000 Mal gehört, dass der dann sagt, okay, jetzt das höre ich mir jetzt nicht zum 1000. Mal an, jetzt spiele ich erstmal eine Runde.
Das Problem ist wahrscheinlich auch, ich meine, der steht ja nicht einfach auf und raus.
Tja. Aber gemein ist das schon, finde ich, wenn die wirklich da mit ihren Riesenrohren, die Fotografen sitzen, da mit, weiß was ich, 50-fach Zoom und links und so, du kannst wirklich, keine Ahnung, du holst vielleicht
dann... Kannst du nicht mal eine Hose Doku spielen, ne?
Du holst irgendeinen...
Wollen wir von Glück sagen, dass sowas Harmloses wie Sudoku gespielt hat?
Stimmt.
In anderen Parlamenten haben sie durchaus schon mal Pornos geguckt.
Soll vorkommen.
Ja, vor allem, das waren dann irgendwo, waren es nicht bei den
Warum ist das erste Land, was einem da in den Sinn kommt?
Nein, es waren...
Weil ich Berlusconi neulich mal wieder im Fernsehen gesehen habe.
Es waren nicht Italiener, sondern es waren irgendwelche religiösen, eher Fundamentalisten.
Nein. Den habe ich aber auch gesehen in Berlusconi. Da dachte ich, der wirkt jetzt viel älter.
Ja,
vielleicht ein bisschen nach vorne gebeugt und so. Also der wirkte echt viel älter, ja.
Ja, keine Ahnung.
Viel älter als...
Als er ist. Oder als er vorher.
Jungs ist der ja auch nicht mehr.
Ist er denn,
der ist doch schon auch noch in die 70.
Ja, ich glaube sogar 75.
Der kostet dann nicht mehr so viel Geld. Wenn er ein staatstragendes Amt hatte, was entsprechend vergütet wurde.
Ich glaube, der kriegt da... Ich weiß nicht, ob man die Teile so aus wie Erlen soll, würde ich mal sagen. Ehrensold bekommt. Den Namen finde ich auch schon ein bisschen komisch. Ehrensold.
Ja, ein neuer Name ist gefragt.
Der ist Jahrgang 36.
Das ist doch, kommt noch hin. 75. Und irgendwann hat er Geburtstag in 76.
29. September.
Gut, es dauert noch einen Moment.
Ja. Er ist einer der reichsten Italiener. Ein reicher Italiener, dem schlage ich in sein Gesicht.
Obwohl, stimmt, die haben ja noch so Designer und Autotypen. Ja, ich habe überlegt, wer sind noch so reich bei denen. Der Antonio reiche Ferrari Italien. Und Luigi Fiat.
Ja.
Und
Manuele Maserati.
Ja, diese Mode-Leute.
Ja. Oder Federico Fiorucci. Keine Ahnung. Und Gustav Gucci.
Stimmt, ja.
Und Pedro und Pizza.
Genau. Die vor allen Dingen, Giuseppe Roma. Die verdient ja schon so viel an den Lizenzgebühren überall. Ja.
Giuseppe Roma.
Oder Pia Spaghetti.
Genau. Oh ja, da gibt es ja dann doch einige. Fettuccini und... Ja.
Jetzt habe ich übrigens, wo wir gerade über Italiener reden. Römer sind ja auch Italiener. Jetzt geachte auf diese grandiose Überleitung. Und Junge Römer ist ja ein Stück von Falco und da habe ich neulich diesen Spielfilm gesehen. Der war nicht schlecht.
Junge Römer.
Nein, der Falco-Spielfilm.
Ach so.
Über das Leben und Wirken von Falco war echt gut.
Leben und Sterben.
Johann Hölzel. Ja. Echt, was war der von? War das ein richtiger Spielfilm?
Richtiger Spielfilm. Ja, das ist ziemlich lang. Einer, der sehr gut gemacht hat, hat es vor allem auch alles selbst gesungen. Diese ganzen Auftritte und uns haben die nachgestellt. Das war schon sehr aufwendig gemacht, also hat mir gut gefallen. Wenn ich jetzt nochmal gucke...
Ohne Krachbumpeng?
War es im Kino? Oder lief auf einem Bezahlfernsehsender. Muss ich nochmal gucken, ob es das noch irgendwann nochmal wiederholen, dann nehme ich es mal auf.
Und
ich bin jetzt durch Zufall reingesappt und das fand ich ziemlich gut.
Wiederholen sie es, dann guckst du dir nochmal an und nimmst es auf.
Nein, dann lasse ich es aufnehmen, ich gucke mir das nicht nochmal an.
Aber letztens war irgendwie, da muss ein Todestag jetzt gewesen sein, irgendwas, oder? Weil ich habe letztens auch so ein
Feature drüber gesehen. Ja, das kann sein, vielleicht lief es deswegen ja auch, kann ja sein. Und stürzt jetzt wieder ab.
Ganz interessant.
Schauen wir mal. Du musst die RGB anerkennen.
Ja, ist jetzt gut.
Schnauze
war mal jemand von euch in dem neuen schönen Museum?
Ja, der Kollege hier drüber, der mit dem iPhone. Ja, oh. Der mit dem iPhone aus der Schlange twittert, hätte ich bald gesagt.
Ja, was jetzt schön ist, jetzt kann ich endlich auch mobil kommunizieren.
Ja, aber ist doch, warum muss man da am ersten Tag hin, wo sie alle hinwollen und in der Schlange
stehen? Ich hasse Schlange stehen.
Weil es umsonst war.
Ja. Das nennt man Vernissage. Ja, das ist am Eröffnungstag, wenn zum ersten Mal die Bilder halt eben gezeigt werden und da muss man nicht hingehen, aber da kann man hingehen. Und ich war da und mir hat es riesen Spaß gemacht. Aber
die hängen doch immer noch da jetzt, oder?
Du bist aber auch hier so echt. Du ein Miesepeter hier. Weißt du übrigens, was Vernissage
heißt? Außerdem so schlank
war das kommt.
Woher kommt's?
Das ist wahrscheinlich auch irgend so ein Franzose, der Italiener.
Es kommt von Firnis.
Ah, das hätte ich jetzt fast vermutet.
Ja. Genau.
Okay. Also weil die Farbe noch frisch ist sozusagen. Ja. Also die Schutzschicht, wenn man so will, der Firnis.
Ja, und wie war's?
Es war fantastisch.
Hast du den Acker gesehen?
Welchen Acker?
Der Acker ist, glaube ich, ein Bild von einem Maler, dessen Name mir gerade entfallen ist. Das ist aber das Lieblingsbild von dem Kurator, heißt er,
wie
heißt
Name
der? Der Vorturner, der mir auch entfallen ist, genau.
Okay.
Holbein, heißt der Holbein?
Der Acker hieß das.
Baselitz. Das ist aber ein ziemlich grauseliges Bild, finde ich.
Und Baselitz.
Ja, ich meine, moderne Kunst ist nicht immer einfach, das stimmt.
Genau, guck mal.
Aber auf jeden Fall. Wollt ihr was hören
drüber? Ja, erzähl nur. Und dann anschließend bitte nicht vergessen, noch was von Warschau zu erzählen, weil das ist jetzt schon wieder zwei oder drei Wochen her.
Das
vergisst du da noch die wichtigsten.
Ja, also auf jeden Fall, sie haben doch jetzt das Gartenhaus, heißt es glaube ich ganz bescheiden, Gartenhäuschen oder sowas eröffnet. Was heißt, dass quasi unter dem Städel nochmal ein Bau ist, da hinten in diesem Garten eben, von oben gesehen ist es halt wirklich eine Wiese, durchbrochen von solchen runden Licht, also wo Licht halt eben nach unten fällt, ja, Lichtkuppeln. Und es hat so eine Hügelform, das ist ganz, ganz ulkig. Du kannst irgendwie drüber langlaufen. Also ich meine, das ist schon Kunstwerk an sich. Und von unten ist es halt eben eine Halle, die bis zu 8 Meter hoch ist, die riesig groß ist.
Entschuldigung.
Und da man ja in so eine Riesenhalle schlechte Bilder aufhängen kann, haben sie in die Riesenhalle quasi noch wie Häuser reingebaut. Ja, also wie quasi viereckige Räume halt eben, die du dann begehst. Das heißt, das Raumerlebnis ist fast wie wenn du durch so eine Stadt gehen würdest, wo so lose irgendwie Häuser drin stehen und überall hängen halt eben diese Kunstwerke und manche liegen auch auf dem Boden und sowas, ja. Und man geht da so durch und ich meine, also ich finde es allein schon, man sagt ja, das ist immer so ein Spannungsfeld, dass das Museum nicht so sehr das Kunstwerk irgendwie sein soll und die Wirkung der Kunstwerke überdecken sollte. Hier hat man sich nicht sehr zurückgenommen. Also ich finde, das ist allein schon dieser Raum ist ein absolutes Erlebnis. Und was die da hängen haben, das ist halt irgendwie, also alles, was man jemals schon mal gehört hat aus moderner Kunst, ich bin da wirklich kein Kenner, aber das findet sich da alles und also da kannst du Tage drin verbringen.
Echt? Aber der Munk hängt doch hier drüber, oder?
Der Munk ist in der Schirn, auch eine wunderschöne Ausstellung, die ich zufällig auch gesehen habe kürzlich. Also auch absolut sehenswert. Aber da kannst du 2,5 Stunden oder sowas, kannst du mehr brauchst du da nicht. Also das ist keine so Riesenausstellung, aber ist absolut sehenswert. Aber Städel, also wir waren da noch, also unten hast du, wie gesagt, in diesem Gartending, da hast du nur moderne Kunst hängen. Und dann gibt es halt oben noch die bis 1800 und dann ganz oben sind noch die alten Meister und auch die Räume haben sie ja völlig neu gestaltet. Mit neuen Blickachsen haben die Bilder auch neu zusammengehängt. Also das ist echt ein absolutes Erlebnis. Aber du musst, also das in einem Tag kannst du dir nicht das Museum angucken, weil du kriegst ja nach ein paar Stunden dann irgendwie so Augenkrebs. Ja, weil halt, so das kannst du gar nicht rezipieren. Aber es ist toll, wirklich echt ein Erlebnis. Ja, allein auch diese Architektur und ich finde, es ist so eine ganz tolle Atmosphäre da drin.
Und das sagt ein Offenbarer.
Was ich nicht empfehlen würde, ist dieses Restaurant. Das finde ich so ein bisschen überkandidelt irgendwie. Mhm. Was sie da haben. Das ist so völlig schickimicki. Also ich finde irgendwie das, naja.
Wobei ich muss sagen, es ist, glaube ich, schon entscheidend, ich habe es früher auch nicht gedacht, entscheidend, wer so eine Ausstellung zusammenstellt und wie die Werke auch, ich sag mal, arrangiert, komponiert sind. Man kann sich das geben, wenn man mal auf so eine Kunstmesse geht. Ich war auf der ersten Art Frankfurt. Da drehst du durch. Also weil das ja, jeder versucht da an seinem Stand irgendwie die absoluten Highlights zu zeigen. Und wenn du wirst sozusagen hin und her gerissen von einer Epoche, von einem Stil, von einer Art in die andere. Und du gehst zwei Gänge durch und bist platt. Mhm. Also es ist unglaublich, hätte ich auch nicht gedacht. Also es ist schon offensichtlich schon wirklich so Kurator zu sein und so eine Ausstellung zusammenzustellen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also dass es auch funktioniert.
Also ich denke jetzt echt über so eine Museumskarte mal wieder nach, weil das ist, da kannst du auch mal 2 Stunden hingehen, weißt nicht, was angucken, weil normalerweise kostet der Eintritt, glaube ich, 12 €.
Ja, so halt.
An dem Tag war man eingeladen, ja, weil das war ja auch der Tag, um die Bürger und deren Engagement zu ehren, ohne dass das gar nicht möglich wäre. Und ich meine, wenn man mal vergleicht, wie viele andere Städte halt eben Museen haben, da ist dann das Dach undicht oder weiß der Himmel was, dann hast du kein Geld, um es zu reparieren. Und ich meine, die hauen hier die Millionen raus, ja, um so ein Ding zu bauen. Das ist absolut einzigartig in Deutschland, ja. Also echt sehenswert.
Gibt es ein größeres Kompliment, das man einer Galerie machen kann? Sehenswert.
Auch der Shop ist sehr schön.
Der Shop. Kann man ein paar Originale kaufen?
Nee, das wäre nicht. Aber ich war, also insgesamt ist es echt gelungen. Ist super, super gelungen. Ja. Und ich meine, auf jeden Fall möchte ich auch gerne nochmal hingehen, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn nicht so viele Leute da sind. Aber ich muss auch sagen, es hat sich, also dafür, dass es ja kostenlos war an dem Tag. Und dann sind, ich weiß nicht, wie viel, 17.000 Leute sind da hingepilgert. Ich meine, wenn du mal überlegst, allein bei einem Fußballspiel oder so. Also wie wenig Leute so ein Hammerereignis eigentlich anzieht, das zeigt irgendwie wie, ja, ich weiß nicht, was zeigt denn das eigentlich?
Das zeigt, dass wir mehr in Fußballscheine investieren sollen, weil der Fußball genau. Ja, also andere würden das so sehen. Ich meine, es ist, du musst dir ja mal angucken, in Amerika zum Beispiel läuft Hochkultur in Anführungszeichen ja auch nur über Sponsoring, und dementsprechend sind auch die Werke ein bisschen ausgewählt. Das heißt also da, ich meine, da schlagen auch zwei Herzen, ach, in meiner Brust so ungefähr. Wenn du sagst, ich meine, wenn du überlegst, mit wie viel Geld jeder Theatersitzplatz subventioniert wird, und dann sind die immer noch so eng beieinander, dass man
mit langen Beinen
nicht, nicht sitzen kann, ist immer noch so teuer. Weiß ich nicht, dann
wundert einen eigentlich.
Die Frage ist natürlich, sollen die nicht dann eher sagen, dann kostet es ein Schweinegeld? Die Frage ist, wie viel Prozent der Kosten spielen die durch Einnahmen, durch Ticketverkauf, durch Eintrittskartenverkauf wieder rein? Müssen wir prozentual mal sehen. Und wenn das nicht der Fall, also wenn das nur ein kleinerer Teil ist, dann komm dann bitteschön, dann sponsor den Rest auch noch und dann lass die Leute für Oma da rein. Oder für ein deutlich geringeres Eintrittsgeld.
Ob das viel ändern würde, andere Besucher zahlen, ich weiß es nicht. Das kostet. Ich meine, das ist der Grund, warum man nicht ins Theater geht, weil man nicht das Geld
ausgeben will. Ja, glaub schon. Vor allem für Leute, guck mal, wer hat denn die Zeit und das Geld sozusagen da hinzugehen?
Das ist ja, vieles kennt man auch nicht.
Aber wenn man es kennt, weiß man nicht, wie es
die Inszenierung. Die haben die Zeit, aber nicht das Geld.
Ja. Vieles kennst du nicht und wenn du es kennst, weißt du nicht, wie ist die Inszenierung. Vielleicht ist es so eine Inszenierung, mit der du überhaupt nichts anfangen kannst, um dann hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt gebe ich mal 30, 40, 50 Euro aus, um mir vielleicht was anzutun, was mir überhaupt nichts gibt und überhaupt nichts sagt. Da sagt man, okay, umsonst gucke ich es mir halt mal an. Und wenn nicht, kann ich ja aufstehen und rausgehen, wenn ich merke, das ist wirklich nur nichts für mich.
Ja, also ganz für Oma würde ich es auch nicht machen. Also es soll so ein gewisser Anreiz muss schon sein, also weil sonst ist auch die Wertschätzung einfach nicht da. Man könnte ja aber sagen, man macht einen relativ niedrigen Einstiegspreis. First come, first serve. Also
je länger man Leute auch im Winter und sowas.
Ja. Je länger man bleibt, desto mehr muss man zahlen. Ja, so.
Was?
Je mehr, länger man bleibt, desto mehr muss man zahlen.
Nee, oder sowas wäre auch eine Möglichkeit. nein, das würde ja dann dazu führen, dass die Leute ständig für irgendein Stück raus und reingehen. Das muss ja auch nicht sein.
Ja, das ist interessant. Wenn du zum Schluss bleibst, kriegst du noch ein Essen umsonst oben drauf.
Das hängt aber sehr stark von der Inszenierung ab, würde ich sagen. Nein, die Frage ist, man könnte zum Beispiel sagen, okay, es gibt privilegierte Plätze, aber dann kommen wir auch wieder in eine ganz andere Diskussion. Dass man sagt, also was ich, die Plätze, die besonders gut sind, die werden verkauft und je weiter man rausgeht, umso schneller sinkt der Preis auch gegen Null. Ja. Es ist schwierig, es ist verdammt schwierig. Ich meine, dann sagst du ja, hey, alles gleich freie Platzwahl, geh einfach rein, wie im Kino das früher war. Wer zu spät kommt, der hat halt leider die Arschkarte gezogen. Von der wir ja jetzt wissen, warum sie so heißt.
Genau.
Naja. Und wie waren die Museen in Warschau, um nochmal zum Thema zurückzukommen?
Ach so, ja, Warschau. Also ich war in Warschau in einem Museum.
So vielen doch.
Und das war aber wirklich sehr beeindruckend. Und zwar ging es um, also Warschau Uprising hieß diese Veranstaltung. Und da ging es um den Aufstand in Warschau. Ghetto. Und so, und dann ist das Erste, was einem anfällt, ist dieser Aufstand im Warschauer Ghetto, der ja 1943 war, aber um den ging es gar nicht, sondern es ging um den Aufstand, den die Warschauer 1944 gemacht haben. Da waren die Juden schon längst abtransportiert und haben dann kam die Rote Armee, näherte sich der Stadt und dann haben die einen Aufstand versucht gegen die Stadt, die ja von den Deutschen besetzt war und haben auch eine ganze Weile durchgehalten. Am Ende wurde das halt eben niedergerungen. Und war halt wirklich sehr dramatisch. Und in diesem Museum ist halt eben das Leben in der Stadt in dieser Zeit halt eben geschildert. Also zum einen, wie die Nazi-Herrschaft da halt gewesen ist, was dort halt wirklich vorgefallen ist. Und zum anderen aber auch, wie sie dann halt in den Untergrund gegangen sind und so. Und dann halt wie, was weiß ich, wie Kinder durch diese Kanalsysteme Nachrichten zugespielt haben vom einen Stadtviertel ins andere. Es waren so ein paar Stadtviertel, die wurden halt gehalten von den Aufständischen. Und ich meine, wie letztlich dann die Deutschen halt eben auch 90% der Stadt vernichtet haben. Ja. Also die Stadt, die lag in Trümmern. Und ich meine, wenn du das heute siehst, das Warschau, das ist eine blühende Metropole, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Also die haben den Warschau Uprising so ein 3D-Film, zeigen sie 2 Minuten, das ist so ein virtueller Flug über diese zerbombte Stadt. Also das ist wirklich, das ist unglaublich. Ja. Und du kannst dir kaum vorstellen, dass ein paar Jahrzehnte später schon wieder das wirklich das blühende Leben ist. Also es ist schon echt unglaublich, ja. Und war halt wirklich dramatisch. Und ich meine, was du halt, du siehst es halt auch an vielen Stellen noch.
Ist eine Fotoausstellung oder gewesen?
Nein, das ist eine Ausstellung. Nee, also sie haben halt wirklich Gegenstände aus der Zeit. Sie haben Briefe zum Beispiel, ja, die geschickt wurden. Sie haben Filme, sie haben Uniformen ausgestellt und so, ja. Also wirklich absolut beeindruckende Ausstellung, finde ich. Sie haben auch einen Teil des Kanalsystems zum Beispiel nachgebaut, wo du so durchgehen kannst und so, dass du einen Raumeindruck bekommst. Und du hast halt in der Stadt auch überall, da steht dann mal hier haben die Deutschen 100 Leute erschossen und da haben die Deutschen 50 Leute erschossen. Die haben dann immer so Strafaktionen gemacht, wenn halt irgendwelche Partisanen da irgendwas gemacht haben. Und also das Erinnerung an die Deutschen wird da also wach gehalten.
Ja, und da fällt mir ein ganz blöder Spruch von dem Matthias Belz ein.
Kaum verhindern kannst, nämlich?
Ja, Parmesan und Partisan, wo sind sie geblieben? Partisan und Parmesan, alles wurde zerrieben. Okay.
Ja.
Entschuldigung,
muss naja. Jetzt sein. Also
da fallen einem noch mehr blöde Sprüche ein.
Also das jedenfalls zu dem einen Museum, was ich gesehen habe. Aber ansonsten, und es war wirklich toll gemacht. Ich meine, ich muss sagen, also wenn du das so siehst, ja, dann finde ich schon fast ein bisschen erstaunlich, dass du da als Deutscher so wirklich super freundlich und herzlich aufgenommen wirst von den Leuten. Ja, also mit der Geschichte. Aber ich meine, okay, die können das halt durchaus trennen, was ja auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist aber wirklich auch mal genug, ja.
Ja, aber es ist halt, also ich meine, das ist schon, wenn du das siehst, das ist wirklich herb, weil ich meine,
darfst du keine Amerikaner in ein Land reinlassen, weil die einen Genozid an den Ureinwohnern gemacht haben. Du darfst keine Japaner reinlassen, weil die im Zweiten Weltkrieg, also irgendwo setzt du mal auf. Jo, man kann daran erinnern, ist okay, aber ich hab kein schlechtes Gewissen, irgendwo hinzugehen.
Nee, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, irgendwo hinzugehen, aber ich meine, wenn du durch dieses Museum gehen würdest und dir das mal so einfach nahtun würdest, also was da, ich meine, weißt du, ich meine, so abstrakt wissen wir da ja alle drüber. Und ich sage ja auch, dass ich bin dafür nicht mehr verantwortlich, aber auf der anderen Seite, wenn du so damit konfrontiert wirst und weißt, es haben Leute aus deinem Heimat veranstaltet, dann
ja,
ich identifiziere mich damit ein Stück weit, ich fühle mich jetzt nicht unbedingt schuldig dafür, ja. Aber da hast du schon irgendwie komische Gefühle. Und dann finde ich irgendwie, wirkt es auf mich einfach irgendwie schon fast ein bisschen erstaunlich, dass die Leute einem halt so freundlich und offen
begegnen. Wie gesagt, man muss das auch trennen. Also man kann nicht das eine oder das andere gegeneinander aufrechnen oder sagen, ah, die waren aber schlimmer und die waren aber weniger schlimm und so. Es ist alles schlimm. Ja? Nur der Punkt ist der, man kann sich darüber informieren. Ich bin in meiner Jugend, ich weiß nicht, du hast das dritte Programm angeschaltet und es gab eine Nazi-Dokumentation, so was heute NTV macht, ja, nur in einer etwas anderen Blickrichtung. Das gab es dann damals, Stunde Null und hier was und da was und dort was. Das ist bei uns im Unterricht behandelt worden, also anders als vielleicht in anderen Klassen, ich weiß es nicht. Also ich kenne auch Schüler, die die Zeit zwischen 33 und 45 in der Schule überhaupt nicht behandelt haben. Ja.
Bei uns war schon auch sehr extrem. Also irgendwann schlägt
das Gegenteil. Also ich befürchte auch, dass da die Gefahr entsteht, dass Leute dann eher sagen, jetzt hör mir da auf mit dem Scheiß. Ja, also
sehe ich auch.
Man müsste auf Greuel insgesamt hinweisen.
Ich meine, das Problem find ich ehrlich gesagt vor allen Dingen, weil ich bin ja geschichtsinteressiert, dass durch diese Fokussierung auf diese 12 Jahre, und mehr war das ja nicht, im Grunde genommen der Blick völlig verloren geht dafür, was eigentlich deutsche Geschichte ist. Ja, ja, also das heißt im Prinzip, jeder denkt sofort an Nazi und was weiß ich was, ja. Und man versteht den Kontext nicht mehr, in dem das überhaupt entstanden ist. Mhm. Man weiß nicht, was davor war. Man weiß nicht, wie hat sich das dazu entwickelt. Und so, das ist schon, das sehe ich schon durchaus auch kritisch. Ja. Aber ich meine, dass die Warschauer an ihren Aufstand erinnern, kann ich irgendwo
du, auch machen. Ich kann das auch verstehen. Ich kann, also,
weil so lang ist es ja dann auch wieder nicht.
Nee,
ja.
Also sowas, dass sowas auch extreme Gefühle erzeugt, ist auch klar. Also ich meine, ich bin da eher auch gefühlsorientiert. Mhm. Also es ist bei mir nicht so, dass ich da irgendwie der kalte Klotz bin. Ganz im Gegenteil. Also wenn ich zum Beispiel auch so an Situationen denke, wie Friedensnobelpreisträger wie die Brandt, wie der da vor einer Situation stand, war nämlich auch in Warschau, meine ich. Ne? War der Kniefall nicht in Warschau?
Ja,
das sind unglaublich bewegende Momente, also wurde auch oder wirklich so. Selbst wenn man jetzt noch drüber redet, das erzeugt bei mir immer noch.
Fand ich auch interessant mit dem Egon Bahr. Gab es da mal wohl ein Interview, der ja wohl ziemlich nah stand dem Brandt, und der hat erzählt, der wusste bis zu dem Moment, wo er davor stand, nicht, was er machen würde. Also der meint, der Brandt. Ja, er wusste nur, er wusste, was machen, und wusste aber gar nicht, was mache ich jetzt. Und ja, hat eigentlich genau das Richtige gemacht.
Und das vergleicht man heute mit der Diskussion mit einem Bundespräsidenten, Ex-Bundespräsidenten, und dann denkt man sich auch, mein Gott, wo sind wir hingekommen?
Aber es gab ja auch andere Dinge in Warschau. Also wenn ihr noch ein bisschen was hören wollt, ich
weiß nicht,
es gab auch Warschau. Nee, Party. Die Zeit gar nicht mehr. Party nonstop. Also es war beispielsweise ist dort die höchste Hotelbar in Europa, im 14. Stockwerk, das Marriott Hotels. Und das ist der absolute Kracher, ja. Also ich meine, da hast du einen Blick über die Stadt, das ist absolut unglaublich. Und das, also wirklich die höchste von Europa, da sind wir dann irgendwann so Mitternacht eingelaufen, und zwei macht ihn dann zu. Das war irgendwie auch noch schön, ja. Und du hast halt einen schönen Blick und du siehst halt auch, das höchste Gebäude der Stadt ist ein Geschenk vom Lenin, ja. Das hat er dem polnischen Volk quasi geschenkt. Das ist der Kulturpalast, ja, und das ist also ein Bau mit 3000 Zimmern, absolut, und habe ich das Bild drum geschickt? Ich weiß gar nicht mehr. Könnte ich aber noch machen, das ist total, also ist wirklich total irre. Und also das highest Clock Tower in Europe und so, also das ist wirklich, das Gebäude beherrscht nach wie vor die Stadt, das ist 55 geschenkt worden von dem sowjetischen Brudervolk. Und ich meine, die Polen hatten halt so ein bisschen das Problem, dass halt nachdem sie mit den Deutschen dann durch waren, dass dann halt die Russen kamen und das nächste Ding aufgezwungen haben. Und das sehen die also auch durchaus kritisch. Also mit Wege zum Kommunismus, die Polen mussten sie nicht suchen, die sind zu ihnen gekommen. Und wenn du die mal darüber befragst, dann können die dir sagen, was sie vom Kommunismus halten. Also die haben da eine ziemlich klare Auffassung.
Das heißt, für Kommunismus Abstand.
Aber schön ist direkt gegenüber. Haben Sie
was gegen Kommunismus? Nichts Wirksames, ja.
Direkt gegenüber ist es Hardrock-Café.
Na dann.
Die gibt es immer noch. Also,
Das wird auch schon lange tot.
Und da habe ich auch ein schönes Foto, wo die Gitarre, die davor steht, und das Lenin-Ding drauf sind. Das würde ich gerne mal. Lass ich euch mal zukommen. Das ist echt ganz witzig. Cool. Also war wirklich beeindruckend. Und ich meine, das Ding hat 3000 Zimmer und war halt für Kongresse und was weiß ich, was irgendwie geplant heute. Sind halt Kinos drin und so Zeug.
Ja. Kongresse, da kann ja jeder kriegt jeder Kongressteilnehmer ein Einzelzimmer, oder?
Ja.
Es gibt ein ganz, also die Architektur ist wirklich beeindruckend normal. Und ich meine, es ist eine vibrierende Stadt, wo also wirklich total viel passiert. Da gibt es an Geschäften und Kram, gibt es alles, was es überall gibt. Also absolut international irgendwie.
Also Nordsee-Schlecker.
Schlecker nicht mehr.
Ja, die Hälfte der Lebensmittel.
Der Schlecker habe ich da nicht gesehen. Aber ich meine, die ganzen Euromärkte. Anderen, auch mein Lieblingskaffeegeschäft war da und sowas.
Also
mein
Lieblingskaffeegeschäft. Ja. Wackers also, ist in hat eine Filiale.
Der Wacker.
Genau.
Der Wacker.
Filiale in Warschau.
Ja, der Wacker, wenn der mehr Filialen hätte, wäre, glaube ich, der mein Liebling. Das stimmt schon.
Wackeri.
Aber also es ist wirklich eine tolle, pulsierende Stadt, und ich meine, du merkst, da passiert unheimlich viel, es ist eine unheimliche Dynamik drin, die Leute haben irgendwie Lust auf Leben auch und so, und also es ist wirklich echt beeindruckend, und wenn du das vergleichst mit so Metropolen, wo du einfach schon so diese Übersättigung hast, weißt du, wo alles schon, ach, wir sind ja schon alles müde und so, ich meine, um hier mal einen Hund in den Ofen vorzulocken, da musst du ja schon was veranstalten, alles wird ja mal kritisiert, und, ist nicht toll genug, scheiße und so, ja, das ist da halt anders, und das macht mir persönlich auch wirklich einen unheimlichen Spaß, mit so Leuten umzugehen. Ja. Also die sind, und ich meine, die Polen sind offen, freundlich, nett und so. Also ich muss sagen, ich habe da nur wirklich super gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ich meine, klar gibt es auch natürlich die Seite Armut und Viertel, wo es nicht so hübsch ist und so. Ja. Aber insgesamt.
Immer nach Essen-Kreier oder wie das heißt. Ja. Da ist es auch, sieht es auch nicht besser aus.
Das ist aber nicht da, wo die Aldi-Brüder aus Tannen.
Nee. Also da gibt es ganz fiese Ecken da. So Gelsenkirchen.
Aber also kann ich echt empfehlen. Ich meine, ich habe nie aus Europa nie so auf dem Schirm gehabt irgendwie. Ja, aber das ist echt eine Reise wert. Ja. Und ich meine, dann haben wir auch das neue Stadion gesehen, was sie gebaut haben. Da wird ja die nächste Fußball-WM stattfinden in Weißrussland und Polen. Die Altstadt und
richtig, den Palast. Die investieren in Fußballstadien.
Also, ja, gesagt,
tolle Kneipen, auch Universitätsstadt. Also ganz richtig Szene und sowas. Also wirklich absolut hip.
Und Sprache, kommt man mit Englisch klar? Oder?
Also die Polen sprechen sehr gutes Englisch. Ich war wirklich erstaunt. Also viel besser als hier. Ja, also die ganzen... Also ich
hab viel besser als die Polen hier, oder?
Ja, viel besser.
Viel besser als...
Keine Ahnung. Also ich meine, ich war
und,
ja...
Und was
ja
waren so für Autos auf der Straße?
Beruflich im Kontext auch da.
Dreier, voll krass, Dreier BMW.
Und hab da so Trainings gemacht und so. Und das war halt komplett in Englisch gewesen. Ah, okay. Und also ich meine, da war nicht einer, der dem nicht hätte folgen können. Also das war wirklich, ich war wirklich erstaunt. Und ich meine, wie wir das hier in Deutschland gemacht haben, auch vorher, vor Jahren mit einem englischen Trainer, da konnte also ein Drittel der Leute konnte überhaupt nicht und ein weiteres Drittel konnte so, naja, gerade so folgen und ein Drittel hat es halt wirklich gut mitgekriegt. Das war da wirklich anders. Ich meine, es waren ausgewählte Leute, ich weiß nicht, wie weit es verbreitet ist, aber ja, das war schon echt auf einem super hohen Niveau. Aber ich meine, die Polen sind auch sehr mobil, also die Polen, die ich so kenne, ja, dann lebt der eine in Amerika und der andere in Kanada und sowas. Ja, aber ich weiß, kennst du vielleicht andere Leute.
Also die fahren bis nach Deutschland, um einen Garten umzukommen.
Ja, nein, ich dachte eher so an die Erfindung des Triathlons. Du weißt ja, dass es eine polnische Erfindung ist.
Nee, aber das habe ich doch schon mal
gehört. Zu Fuß ins Schwimmbad und mit dem Fahrrad zurück. Okay. Oder der neue Slogan des polnischen Tourismusbüros: Kommen Sie nach Polen, Ihr Auto ist schon da. Komm, was wären wir ohne unsere Ressentiments? Das ist doch total langweilig.
Ja, ich habe polnische Kollegen in der Firma und ich habe die schon immer gelöchert. Sie sollen mir doch endlich mal auch einen deutschen Witz erzählen. Ja. Und sie hat gesagt, sie kennt keinen, sie kennt massenweise Polenwitze, aber Deutschen kennt sie auch nicht. Aber einen hat sie dann doch gewusst. Ja. Und zwar, warum müssen deutsche Männer immer zwei Viagras nehmen? Mhm. Weil nach einem nur der rechte Arm hochgeht.
Der war gut.
Ich bin auch dankbar, dass
ich das mal so angezogen habe. Ja, aber es stimmt, das sollte man vielleicht mal mehr fragen. Was gibt es denn für Witze über Deutsche, die man sonst nicht kennt? Kann man die auch mal erzählen?
Harald Schmidt hat ja neulich, macht er das öfters eigentlich? Dass er so mehrere Bilder zusammenstellt und sagt, was haben das gemeinsam?
Zu Rätsel ist oft.
Ja, das ist auch lustig. Das hat er neulich, wenn er dann gab, ich glaube, den Gottschalk, den Wulf, den Knut, den Eisbär und wer war der vierte? Und Adolf Hitler, genau. Was haben die vier gemeinsam?
Also,
ihre Karriere endete in Berlin.
Ja, ich fand auch ganz gut, was er mit Berlusconi gesagt hat. Ich finde Berlusconi ganz schön hart, wenn er jetzt verknackt wird zu 5 Jahren, wenn er dann rauskommt, dann sind alle seine Nutzen schon volljährig.
Ja, also ich muss sagen, irgendwie, ich habe das ja sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, eigentlich, die Harald Schmidt Show, also wie er da in die ARD abgedriftet ist und Dings, aber ich habe jetzt ein paar Mal so reingesetzt und irgendwie, Ich habe mich gut unterhalten. Ja, also
unterirdisch,
wirklich, ja. Der kriegt ja jetzt noch Zusatzpersonal irgendwie, so einen Medienrechtsanwalt oder was weiß ich, der ihm zuarbeitet, der Gottschalk. Ja, aber ich glaube, das
ist alles nicht. Auch nichts, aber ich meine, der andere, der Schmidt, ich meine, der ist schon, also ich finde das für mich immer noch
die Ikone. Aber zwischenzeitlich war es mal ziemlich schlecht, fand ich. Also mit dem Pocher, das ging überhaupt nicht, das fand ich ganz fürchterlich irgendwie.
Ja, und im Moment wobei das schon, eher an den Pocher lag.
Ja, klar. Ja, aber dann gucke ich mir das Ganze doch nicht an irgendwie. Das verwässert schon. Ja. Und schön finde ich auch, ich bin übrigens nur durch diese App, die du mir mal empfohlen hast, da eigentlich drüber gestolpert wieder, wie Daily Me. Auf ZDF Neo Paradise finde ich ja toll mit Jo und Klaas, die zwei.
Klaas,
und
der Twitter du bist auch ganz nett.
Diese Dreiviertelstunde, die ist wirklich klasse. Ja, also ich muss echt sagen, also weil das ist sowas von... egal, respektlos, ja. Also wir machen halt das, wie sie uns die Schnauze gemacht. Aber auch gut, also ich denke, da ist schon eine große Truppe hinten dran, die das Ganze auch vom Logistischen, sicher nicht so mal eben aus dem Boden gestampft, aber sehr, also die zwei, hat ja mal irgendjemand gesagt, die zwei, das wäre eine echte Bereicherung gewesen für Wetten, dass. Die hätten dann die Sendung wirklich...
aber ich finde, Wetten, dass ist so ein scheiß
Scheiß. Ja, aber das wäre ein Konzept. Ja, aber die hätten das, ich glaube,
das wäre echt
spaßig. Ja, das ist auch irgendwie...
Das ist ja halt 80s, mein Gott.
Ist ja auch okay.
Das ist 70s. Soll nicht der große Scheiß auch wieder kommen mit Wim und Wendelin? Habe ich das nicht auch
irgendwo gesehen? Ja, ohne Wim, aber...
Ja, warum nur?
Ja, warum nur? Warum
aber
nur?
Genau.
Du sagst es
schon
richtig.
Eindeutig.
Warum nur?
Ja.
Also ich meine, da gab es schon Klassiker am laufenden Band zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann.
Ja, kann ich mich noch erinnern.
Hänschen, Rosenthal.
Ja, nee, das war Dalli Dalli. Das war der Holger.
Rudi Carrell, genau. Wo dann diese Preise auf dem Band vorbeiliefen. Genau. Und die mussten sich
das dann... Ich nehme dann das Fragezeichen, das muss man sich immer
merken. Ja, das Fragezeichen, genau. Und auch irgendwie, wenn ein Kamel oder eine Weltkugel dabei war, das musste man auch nehmen. Oder ein Schiff.
Ja, weil es waren meistens Reisen.
Genau, ja.
Oder kann sich noch jemand an Dietmar Schönherr erinnern, diese Sendung, wo die
Leute was? Ja, das war eine der besten überhaupt.
Wo sie Leute mit dem Auto im Pool versenkt haben.
Ja, oder unvergesslich.
Oder diese Riesenschlange, die auf dem
ja, die lag mit Geld.
Wo die ganzen
und Geldstücke drin waren. Und die nimmt einfach die Schlange, hängt sie um den Hals und klappt das Geld. Aber die hat wirklich da im Interview nachher gesagt, ja, die werden mir doch keine giftige Schlange da hinlegen.
Ob die giftig ist oder nicht, ist egal.
Jetzt sagt er gleich das Licht.
Ich meine, es gibt ja auch Würgeschlangen, die sind gänzlich ungiftig, aber trotzdem nicht so.
Wieso, der war.
Sie hat mich zwar erwürgt, aber nicht vergiftet.
Ob du recht hast oder nicht, sag dir gleich das Licht.
Ja,
das war 1, 2 oder rum.
Fehler gemacht.
Ein Plopp, heiß, stopp. Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt wünscht ja, warte euch.
Mal. Ich habe einen Fehler gemacht.
Ach.
So, jetzt gleich.